Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Leinwandliebe. Ich bin Pascal und ich sitze wie immer nicht alleine im Studio. Vor mir sitzt der liebe Sebastian.
Hallo.
Und wir haben ein neues Gesicht bzw. eine neue Stimme am Mikrofon. Das ist der Michael von Filmstadt. Hallo Michael.
Hallo.
Ja. Michael, du warst doch schon mal da, oder nicht?
Im Podcast? Nee, bisher noch nicht. Ich wär einmal fast da gewesen.
Ah ja, okay.
Zu Exorzist,
bei,
ne?
Bei dem Exorzisten,
den
Herr Hardy okay. Sehr viel lieber mochte als ich.
Ja, genau. fanden wir alle. Ja, genau, das stimmt. Ja, okay. Ja, heute reden wir über Dream Scenario, den neuen Nicolas Cage-Film. Und bevor wir da einsteigen, würde ich mit der Inhaltsangabe beginnen. Ich versuche es. Ich hasse das ja, aber ich mache es gerne für euch. Und zwar geht es um den Professor Paul Matthews, gespielt von Nicolas Cage, der ein wenig lustloses Dasein fristet, bis auf einmal richtig Wind in sein Leben kommt, richtig Bewegung, denn es tritt das Phänomen auf, dass Paul bei Menschen, die er auch nicht kennt, in den Träumen auftritt. Anfangs greift er nicht in die Träume ein, er ist eher stiller Beobachter in den seltsamsten Szenarien, er steht irgendwo in der Ecke und guckt sich an, was in den Träumen so passiert. Ja, bis es irgendwann einen Umschwung gibt und er aktiver in die Träume eingreift. Das heißt, es wird brutaler und, was ich jetzt fast vergessen hätte zu sagen, was ein ganz wichtiger Punkt ist, dass er durch die Träume, in denen er auftritt, wird er berühmt. Jeder kennt ihn. Jeder will Fotos mit ihm machen, er kriegt Werbedeals angeboten und lernt dadurch auch die Schattenseiten des Ruhms kennen.
Und was man ja sagen muss, er hat ja damit gar nichts zu tun. Also er taucht zwar in diesen Träumen auf, aber er ist ja quasi nicht er selbst, der das irgendwie steuert oder sowas.
Genau,
ne?
Genau. Sondern es ist einfach ein Phänomen.
Ja.
Ein Phänomen. Genau, und es ist der neue Film des gefeierten Filmemachers Christopher Borkley. Ich denke, wird so ausgesprochen, der mit Sick of Myself für viel Aufsehen sorgen konnte, im letzten Jahr tatsächlich. Der kam erst letztes Jahr raus.
Und hast jetzt, du den gesehen?
Den habe ich gesehen, den mochte ich auch.
Ich habe ihn gesehen und ich mochte ihn nicht.
Oha. Worum geht's da? Ist das so ein ähnliches Szenario wie jetzt Dream Scenario?
Die sind thematisch schon eigentlich theoretisch
gut aufeinander auf.
Genau, theoretisch behandeln die das Gleiche. Also es ist auch wieder, ich glaube, es ist eine junge Frau, die gerne berühmt sein möchte und dafür extreme Wege einschreitet, sagen wir es so. Und der ist im Gegensatz zu Dream Scenario bisschen grimmiger, bisschen schärfer.
Ja, kann man sagen. Also ich konnte ihn nicht ausstehen.
Okay.
Ich fand ihn auf so eine selbstgefällige Art und Weise zynisch, auch darin, wie er seine Figuren, glaube ich, regelrecht hasst und sie sozusagen nur dazu benutzt, irgendwie so eine Kulturkritik zu formulieren oder so eine Zeitdiagnose oder ich weiß nicht genau, wie man es nennen soll.
Ja.
Und
man merkt dem Regisseur auf jeden Fall eine große Abneigung gegenüber seinen Protagonisten an. Mhm. Das hat mich in dem Fall aber nicht gestört, muss ich sagen. Also ich fand den nicht brillant oder so. Ich würde dir aber sagen, guck den mal, weil man merkt.
Ich habe von vielen gehört und ich habe auch dieses Poster irgendwie im Kopf von
zu dieses Sick bandagierte Gesicht.
Ja,
ne?
Ja, genau. Mhm. Aber ist das jetzt so ein Fall von, weil du meintest, Sick of Myself ist grimmiger, bissiger? Ist das so dieser typische Fall von einem, ich glaube, er ist Norweger oder so, der halt noch den einen Film, der ihn groß gemacht hat, in Norwegen gedreht hat. Jetzt kommt er irgendwie nach Hollywood, dreht mit Nick Cage so und deswegen wird es gleich so ein bisschen
glatter?
Glatter, das hat man ja hier Tommy Vercola, der doch hier dieses Dead Snow und so gemacht hat und dann kam noch dieser Hexenfilm hier, Hänsel und Gretel.
Ja, in Braunschweig gedreht übrigens.
Ja, ja. Und wo du dir gedacht hast, so, hey, Moment, du hast geil und blutig gemacht und jetzt machst du so einen Quatsch hier. Ist das hier das Gleiche?
Also ich würde sagen, dass sein Dream Scenario auf jeden Fall angepasster ist. Also ich fand, dass Sick of Myself schon noch ein bisschen härter war, auch visuell ein bisschen härter. Aber so extrem groß ist der Unterschied jetzt insgesamt nicht.
Nee, würde ich auch nicht sagen. Ich würde, Sick of Myself war vielleicht visuell auch ein bisschen roher. Mhm. Also das ist ja jetzt auch eine A24-Produktion, soweit ich weiß.
Ja.
Und das sieht man auch.
Ja, ja, die haben natürlich ihren ganz klaren visuellen Stil. Mhm. Also man kennt eine A24-Produktion. Ich glaube, der Michael mag das auch nicht so gerne.
Ist ja auch Ari Aster als Produzent gleich direkt mit dabei, ne?
Ja, richtig. Genau, wollen wir mal einsteigen. Wie hat er euch denn gefallen?
Ich habe mich echt drauf gefreut. So, als ich den ersten Trailer dazu gesehen habe, habe ich gedacht, so, okay, geil, so Nick Cage findet sich ja jetzt langsam auch wieder, so habe ich das Gefühl. Ne? Ich meine, er hatte ja so seine ganze finanzielle Problemephase, wo er gefühlt irgendwie in jedem komischen Film aufgetaucht ist. Und so langsam habe ich das Gefühl, dass er jetzt doch wieder so ein bisschen expliziter Ausschau hält, so.
Oder auch nicht mehr jeden Film annehmen.
Genau,
muss
genau.
In dem Sinne,
und dann halt jetzt auch viel mehr so Filme macht, über die man ja dann tatsächlich auch irgendwie redet, weil nicht gefühlt jeder zweite Film plötzlich Nick Cage so mit drin hat. Und als dann Dream Scenario rauskam, so von den Trailern, so, wenn du Nick Cage so als diesen biederen Biologieprofessor da irgendwie siehst und plötzlich dieses Thema so, hey, alle träumen von mir und ich kann das, ich beeinflusse das aber gar nicht. Ich war sehr, sehr gehypt auf diesen Film, muss ich sagen. Allein auch wegen Nick Cage so. Also wie gesagt, der Regisseur sagte mir bis zu dem Zeitpunkt nichts irgendwie, weil ich den jetzt auch nicht mit Sick of Myself irgendwie in Verbindung gebracht habe. Ja, und dann muss ich sagen, ohne jetzt zu weit vorwegzugreifen, ich fand die erste Hälfte richtig stark. Ich finde, der Film nimmt dann so ab einem gewissen Punkt einfach mehr und mehr ab. Und ich finde es schade, dass gerade aus dieser ganzen Traumthematik irgendwie nicht mehr gemacht wurde. Um das jetzt einfach erstmal so in den Raum zu werfen.
Ja, also ich glaube, uns geht's da allen vielleicht ein bisschen ähnlich, auch gerade was diesen Umschwung des Films angeht, der dann ab der zweiten Hälfte passiert. In der ersten Hälfte war ich auch noch mehr dabei und ich glaube, es lag auch viel an Nicolas Cage und seiner Performance. Auch einfach schon vom Look her, dass er also mit dieser Halbglatze und die Stirn ständig in Falten gelegt und man weiß irgendwie auch gar nicht so richtig, soll man ihn sympathisch finden oder auch eher ein bisschen erbärmlich und das ist immer irgendwie so ein bisschen was dazwischen. Ich muss sagen, mir geht's auch in Bezug auf Nicolas Cage, das nur mal eingeworfen, auch ein bisschen umgekehrt. Also mich hat er eher ein bisschen verloren in den letzten Jahren, tatsächlich aus verschiedenen Gründen. Also ich habe das Gefühl, dass er gerade sich irgendwie so ein bisschen in so einem Limbo befindet zwischen irgendwie seinem eigenen Meme hinterher spielen und eben diesen ein bisschen elaborierteren, aber irgendwie auf eine Art auch gestreamlinten A24 oder A24-artigen Filmen. Wo ich jetzt auch Dream Scenario einordnen würde. Deswegen, ich fand die erste Hälfte nicht großartig, aber ich glaube, da war ich noch irgendwie interessiert dran bis zu diesem Punkt, wo der Film, und da werden wir ja gleich noch mehr drüber reden, da möchte ich gar nicht so sehr vorweggreifen.
Ja, also ich mag den Nicolas Cage immer noch sehr, sehr gerne. also ich habe den Umschwung, den nehme ich nicht als negativ wahr. Er ist, irgendwann hat er verstanden, dass er diesen Meme-Charakter auf jeden Fall auch mit auf die Leinwand nehmen kann und das Publikum damit füttert. Das stimmt, das wirkt manchmal ein bisschen ausgestellt. Ich finde aber immer noch, dass das ein hervorragender Schauspieler ist. Und das war er auch in der Zeit, wo er jeden zweiten Film annehmen musste. Da fand ich teilweise sogar noch ein bisschen interessanter, was er da so gemacht hat.
Ich auch tatsächlich. Ich habe auch von diesen Direct-to-DVD-Filmen, die er ja damals wirklich im Wochentakt gefühlt irgendwie gedreht hat. Ich mir auch damals wirklich fast alle angeguckt oder ich habe es zumindest versucht und da gab es auch immer so diesen einen Moment, wo man irgendwie das Gefühl hatte, da reißt er sich irgendwie kurz von seiner Leine los, macht irgendwie was Unerwartetes oder Irritierendes, was irgendwie mit dem, was der Film ansonsten anbietet, irgendwie auch bricht. Und da waren dann immer wieder Sachen dabei, die ich dann auch so ein bisschen als Versprechen genommen habe darauf, was kommen könnte, wenn er nochmal mit jemandem wie Werner Herzog zusammentrifft.
Ja, genau.
Ich glaube, das ist auch so dieses Nick Cage-Phänomen. Ne? Ich meine, ich finde es ja sowieso geil, wenn er immer irgendwie auf seinen Schauspielstil angesprochen wird und dass er das dann immer irgendwie so mit uralten Schamanen vergleicht und dass es ja irgendwie so aus der Erde herauskommt und er sich da ja irgendwie so seine ganz eigene Philosophie angebracht hat. Und da denke ich auch immer so ein bisschen so, egal was für einen Film er macht, er gibt ja immer gefühlt 120%. Das ist ja, da gibt es ja andere, wenn ich so an Bruce Willis denke, der ja dann auch zum Schluss sehr, sehr viel einfach nur so diese, er taucht auf dem Poster auf und dann guckst du dir den Film an und merkst, okay, er ist für 5 Minuten da und das war's irgendwie. So,
was ja dann auch nochmal andere Gründe hatte.
Ja, na klar.
Man könnte John Cusack nehmen.
Oder so, ja. Aber gibt's von dieser Direct-to-DVD-Phase von Nick Cage so irgendwie Filme, die ihr empfehlen könnt? Also wo ihr jetzt wirklich sagt, okay, den muss man gesehen haben?
Also, na, muss man gesehen haben.
Ich frage für einen Freund.
Muss man gesehen haben, greift vielleicht ein bisschen zu weit. Aber es waren also unter diesen Filmen, also was ich dann, warum mir das viel Spaß gemacht hat auch in dieser Zeit, war irgendwie auch, weil diese Filme, die kamen immer alle von RegisseurInnen, von denen ich vorher noch nie gehört hatte oder eben von Leuten wie Uli Edel oder so. Und dann war da manchmal, also man wusste halt einfach nie genau, was genau kann man von diesem Film jetzt irgendwie erwarten. Und dann waren da schon manchmal Sachen dabei, wie zum Beispiel, ich glaube, du mochtest den nicht, Pascal, aber Between Worlds zum Beispiel habe ich in positiver Erinnerung.
Franka Potente, ne?
Ja, genau. Was irgendwie so ein ganz merkwürdiger, entrückter Film war, der sich wahnsinnig schwer einordnen lässt und der mir großen Spaß gemacht hat, und an den ich zum Beispiel gerne zurückdenke.
Ja, also ich würde zum Beispiel Frozen Ground
mit John Cusack.
Mit John Cusack und Nicolas Cage. Nicolas Cage, ein Polizist, der einen Serienkiller jagt, gespielt von John Cusack.
Ah, den kenne ich sogar. Ja, den mochte ich sehr gerne.
Und welchen ich auch noch mochte, jetzt muss ich kurz auf den Titel kommen. oh Gott, es gab so viele. Frozen Ground war der eine. The Watcher. The Watcher ist so, so ein bisschen Stephen King-mäßig. Nicolas Cage ist Besitzer von einem Motel und es ereignen sich seltsame Dinge. Ja, ja. Den fand ich auch relativ stimmungsvoll. Ich finde aber, wie
und
Michael.
Willy's Wonderland, das muss ich ja mal noch sagen.
Oh nein.
Also ich habe ja FNAF aufs Blut gehasst. Den fand ich ja ganz, ganz schlimm. Aber Willy's Wonderland hat mich auf eine merkwürdig trashige Art und Weise so gut abgeholt, dass ich mir gesagt habe, okay, also wenn Nick Cage da anfängt, seine erotisch-rhythmischen Bewegungen an den Flipperautomaten zu machen und ich überhaupt nicht weiß, was zur Hölle hier eigentlich gerade los ist, denke ich mir so, ja, okay, das hätte auch keiner besser spielen können.
Ich glaube, das ist genau das, was ich meine mit seinem eigenen Meme hinterher spielen. Also, dass er sich dessen sehr bewusst ist. Also, es ist nicht, habe ich das Gefühl, dieses so wie Vampire's Kiss, wo man das Gefühl hat, dass es wirklich für ihn auch gerade ein Experimentierfeld ist, sondern dass er das sehr bewusst setzt. Auch diesen Rage Cage gibt er jetzt schon so wirklich als Begriff, dass er den auf einer, also irgendwie auf eine kalkulierte Art auch irgendwie einsetzt.
Ja, den gab es ja dann das so, den richtigen Ausbruch davon gab es ja mit Mandy im Prinzip.
Das war für mich der Knackpunkt tatsächlich. Ja. Das war der Film, wo ich das erste Mal skeptisch war.
Ja, Mandy ist tatsächlich bei mir auch so ein Film, der ich mag ja diesen Panos Cosmatos eigentlich ganz gerne und ich fand sein, wie heißt der, Under the Black Rainbow,
Beyond the Black Rainbow.
Den fand ich halt grandios. Also den fand ich wirklich richtig stark und dann kam Mandy. Und da hatte ich das Gefühl, okay, die einzige Idee für diesen Film war, Nick Cage, wir beschmieren dich mit Blut und wir stellen dich in Tidy Whiteys in so ein Kloset und du säufst und schreist und das war's dann irgendwie so. Also ja, aber ich habe auch so das Gefühl, bei ihm, es schadet ihm ja auch nicht, so jetzt so auf dieses Meme-Ding einzugehen. Ich meine, Massive Talent war ja dann, glaube ich, so der Gipfel der Nick Cage-Haftigkeit, weil wir einfach wirklich alles, was Nick Cage nehmen, in einen Film packen.
Von dem war ich ja echt enttäuscht.
Ich muss auch sagen, ich war auch so. Also ich fand da auch wieder so, die erste Hälfte war cooler als die zweite Hälfte. Und ich mochte gerade auch dieses Zusammenspiel mit Pedro Pascal irgendwie eigentlich total gerne. Aber
ja, unverständlicherweise will der was erzählen.
Ja, wie ich auch gedacht habe.
Warum?
So, bleib einfach bei den ganzen komischen
einfach
Memes.
Diese Bromance.
Ja, weil diese komische Agenten-Story, ja, die da mit drin ist und dort, du musst irgendwie die Tochter von Präsident XY retten.
Schlimm,
so.
Ganz schlimm.
Ja, wenn es davon irgendwann nochmal so einen Hangout-Cut gibt, dann gucke ich mir das vielleicht
genau,
an.
Genau, das wäre es.
Die generische Hangout-Komödie, die da irgendwie drin steckt.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Genau, aber ich mag Nick Cage immer noch sehr gerne.
Ich mag ihn auch. Ich bin eigentlich großer Fan.
Ja, eigentlich ein toller. Und ich finde auch, in Dream Scenario ist er sehr gut. Vor allem in der ersten Stunde, wie Michael schon angesprochen hat, man weiß nicht so recht, wie man diese Figur greifen soll. Irgendwie ist er mitleiderregend. Irgendwie ist er auch dann manchmal so erbärmlich, dass es nicht mehr mitleiderregend ist, dass es schon auf so eine andere Ebene rübergeht. Aber was halt in der ersten Hälfte noch ganz stark ist, ist halt einfach diese Prämisse. Diese Prämisse, die ist so simpel, aber die ist so genial. Die Leute träumen von Nicolas Cage. Und er weiß nicht, was abgeht. Daraus kann man ja was machen. Und das hat mir dann auch noch Spaß gemacht, weil der Film da auch noch so einen trockenen, unbeholfenen Humor manchmal hat, dass man, wenn Nicolas Cage zum Beispiel sich auf so ein Gespräch vorbereiten muss, was er mitfilmen möchte, diese Vorbereitung, wie dieser Mann da sitzt und eigentlich gar nicht weiß, was er machen soll, der selber so ein bisschen verloren im Leben ist, das hat mir eigentlich noch ganz gut gefallen.
Naja, ich finde, der ist so die... Ich lese ja gerade den neuen Murakami, und Murakami hat ja auch sehr gerne so mittelalte Männer, die eigentlich so kurz vor dieser Grenze sind, dass du sagst, boah, ist der letzte Loser eigentlich so, ne? Warum lese ich mir jetzt einen Roman durch, wo so ein Typ, der irgendwie nichts auf die Reihe gebracht hat, jetzt hier Sachen erlebt? Und hier bei diesem Paul Matthews, den er da spielt, so, ich war immer so kurz davor zu sagen, boah, Alter, was bist du eigentlich für ein komischer Creeper auch irgendwie so? Und du merkst es ja auch, wenn er so diese Vorlesung hält, dass es ja wie so ein graues Mäuschen ist, nimmt ihn ja keiner ernst. Mhm. So, du hast diese, er redet da irgendwie was davon, wie in der Wildbahn, warum haben Zebras diese Streifen und die sind ja recht auffällig, das ist ja überhaupt nicht getarnt und warum funktioniert das aber trotzdem für die und ist evolutionär so weitergegeben worden, und da merkst du denn zumindest, okay, also ist ja offensichtlich irgendwo auch ein Experte. Dann, was ich schon creepy fand.
Aber man nimmt sich ein bisschen selbst zu ernst.
Ja, genau. Und dann kommt ja auch dieses Treffen, da hatte sich mit einer ehemaligen Kollegin und wohl auch mit der er mal eine Beziehung hatte, wo es dann irgendwie auch so ein Streitthema geht, weil sie will ein Buch schreiben über Ameisen und er hat aber auch schon irgendwann mal die Idee gehabt und möchte das jetzt irgendwie hier so, also wo du dir denkst, so, boah, so, was bist du eigentlich für ein Mensch so, ne?
Aber da weiß man ja zum Beispiel auch nicht genau, also die Hintergründe sozusagen, hat er da, also ist es irgendwie valide, dass er sich da anfängt so aufzuregen oder eben nicht, oder es übertreibt er, also ja, das ist irgendwie auch unklar im Moment.
Ja, genau, er ist ein Schnacker, weil du merkst halt auch, er möchte, gerade wenn dann diese Traumgeschichten losgehen, merkst du, okay, er ist so einer, der will irgendwie reich und berühmt sein, ohne was dafür machen zu müssen. Ja, und da kommt ja dann so dieses Traumszenario auf, so, boah, ich gehe auf einmal viral. So, und ich meine, natürlich spielt da auch, ne, TikTok und so, wo man jetzt auch irgendwie, gerade unser heutiges Social Media, wo du dir dann manche Leute anguckst und denkst, warum zur Hölle hast du 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen Subscriber für den Käse, den du da machst. So, ne? Und hier hast du halt diesen Typen, der plötzlich in Träumen, er macht ja nicht mal was dafür. Er ist einfach,
der macht auch nichts in den Träumen.
Er macht nichts in den Träumen.
Zu Anfang.
Und das fand ich dann aber auch lustig. Vor allen Dingen, da fand ich den Film dann auch schön kreativ, wenn er dann zum Beispiel in seiner Vorlesung da die Leute ausfragt, oh, erzählt mir, was mache ich in euren Träumen? Und die Leute dann so langsam anfangen, irgendwie darüber zu erzählen, wovon sie träumen und wie er dann da in diesen Traum mit reinpasst. Und dann hast
wird
du auch
endlich
so,
wahrgenommen.
Dann hast du auch ein paar andere Szenarien. Und davon hätte ich mir tatsächlich auch so ein bisschen mehr gewünscht. Gerade weil die Träume ja dann auch irgendwann aktiver und aggressiver werden. Da hätte ich gedacht, okay, da hätte man jetzt so ein bisschen mehr noch so ein paar Horrorelemente noch mit reinstreuen können oder sowas.
Ja, aber genau in dem Moment, wo die Träume brutaler werden, verliert sich der Film. Dann geht's los, nämlich, dass man, wie ich fand, sehr stark gemerkt hat, dass der Regisseur vor allem darauf aus ist, diesen Charakter bloßzustellen. Und das ist was sich ja irgendwie schon bei Sick of Myself angebahnt hat, dieser, wie Michael gesagt hat, zynische Umgang mit der Hauptfigur. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen gestört, weil, wie gesagt, in der ersten Hälfte war es so ein schmaler Grat zwischen dem, was er eigentlich ist. Es war auch nicht immer so richtig greifbar, ob er jetzt wirklich 100% einfach nur ein Quacksalber ist oder ob es einfach ein trauriger Mensch ist. Und dann irgendwie verliert sich der Film so ein bisschen, wie er mit diesem Charakter umgehen soll. Ich weiß nicht, ob der Regisseur das auch so wollte, dass man irgendwann denkt, ja, den muss ich jetzt eigentlich bloßstellen, weil das ist ein Arschloch, das ist ein Creep. Weiß ich nicht.
Ich war mir da also insofern unsicher. Ich finde das auch. Also ich hatte auch das Gefühl, dass er ihn bloßstellt. Und dann hatte ich, wie gesagt, bei Sick of Myself ja zum Teil schon ähnliche Probleme. Und da geht ja auch thematisch dann, wenn man so will, in eine ganz ähnliche Richtung.
Wobei man bei Sick of Myself noch sagen muss, da ist weiß es von Anfang an, dass er die Figur genau, nicht
von
mag.
Das ist von Anfang an ja. so, genau, mhm. ja, ja, ja. Aber hier ist es so, ich weiß nicht, also ich war mir zwischendurch unsicher, ob er sie bloßstellt oder ob er sie auch bemitleidet bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Das konnte ich irgendwie zum Teil auch gar nicht so richtig greifen. Also man muss dazu sagen, also ich hoffe, ich greife jetzt nicht zu schnell vor, nee, aber es geht dann, es wird dann im Prinzip von dem Dream-Szenario geht es in Richtung von so einem Cancel-Culture-Szenario. Mhm. Also es ist so, dass Paul heißt er.
Paul.
Genau. Dass Paul sich in diesen Träumen, also dass er aktiv wird, aber nicht nur aktiv wird, er wird aggressiv, er wird zur Bedrohung in den Träumen, mhm. Er wird zum Mörder.
Zum Vergewaltiger.
Zum Vergewaltiger in diesen mhm. Träumen. Dann passiert eben Folgendes, dass diese Menschen, die auf diese Weise von ihm träumen, auch im wirklichen Leben Angst vor ihm haben.
Genau.
Oder also sozusagen, dass seine reine Anwesenheit sie im Grunde triggert und irgendwann ab einem bestimmten Punkt wird zur Disposition gestellt, ob er überhaupt weiter an der Uni arbeiten kann und so weiter und so fort. Mhm. So, er soll ein Restaurant verlassen, wo er da gerade einfach nur sitzt und mhm. irgendwie sein Sandwich isst. Genau das ist das, was passiert. Und ich weiß nicht, also ich ab dem Punkt wusste ich auch gar nicht mehr, also ich fand das alles auf der einen Seite wahnsinnig vage und auch wahnsinnig platt. Irgendwie beides zu gleichen Teilen. Also vage insofern, dass es natürlich auch Andeutungen gibt, dass quasi diese Veränderung, die er in den Träumen durchmacht, dass das auch wirklich was mit ihm zu tun hat, weil es ja quasi auf einen Punkt folgt, wo dieser Ruhm, dieser plötzliche Ruhm auch seine Schattenseiten offenbart sozusagen. Es gibt dann verschiedene Szenen, wo er auch wirklich gedemütigt wird, wenn man so will. Dazu sind wir noch gar nicht gekommen.
Ja.
Es gibt eine wahnsinnig unangenehme, ich weiß nicht, ob man Sexszene dazu sagen kann.
Ja, also das müsste man dann nochmal kontextualisieren.
Genau,
es ist so, ich weiß gar nicht mehr, er wird dann von irgend so einer jungen Werbefirma angeworben.
Richtig, genau, ne? Das ist die Szene. Genau, Michael Cera ist da auch drin, den ich eigentlich wahnsinnig gerne mag.
Ja,
Sie wollen ja Profit aus ihm schlagen, weil er eben halt viral gegangen ist.
Genau. Und so ein Werbegesicht wollen sie machen.
Weil er gerade der heiße Scheiß ist.
Er soll Pride-Werbung machen.
Genau, und genau. Und alles, was er möchte, ist halt irgendwie sein komisches Buch da, wo die alle mal sagen, was, über Ameisen? Was, wie, was, ein Buch? So. Genau, und dann gibt's ja da die Assistentin von Michael Cera, die ihm ja dann auch das erste Mal irgendwie erzählt, dass sie so einen sehr sexuellen Traum hatte, so, und dann versucht sie das halt mit ihm nachzustellen mhm. und dann wird's ja auch ein bisschen Fremdschämen, unangenehm.
Das ist, eine Untertreibung.
Ja, genau, und genau, es wird dann sehr, sehr unangenehm und das ist dann wahrscheinlich so der absolut letzte Punkt bei mir gewesen, wo ich dann auch nicht mehr so genau wusste, was macht er jetzt mit dieser Figur und warum, also es ist ja im Prinzip so, dass er dieses ganze, er wird berühmt und hat nur die positiven Seiten und dann ganz plump wird es einfach ins Gegenteil verkehrt, verbunden mit dieser Cancel-Culture-Sache einfach und genau. Es ist so.
Also genau, die Frage wäre dann ja sozusagen, ob diese Veränderung, die er im Traum durchmacht, ob die auch irgendwie in ihm angelegt ist, also ob das sozusagen nur so ein Verstärker oder Zerspiegel ist von etwas, das wirklich da ist, aber wenn nicht, dann wäre sozusagen dieses ganze Cancel-Szenario, das da stattfindet und da wird ja auch wirklich mit Debatten, Buzzwords um sich geschmissen. Ich glaube, Cancel Culture taucht sogar als Begriff auf. Also das
taucht
wird
alles
gesagt.
Auf.
Und wenn das jetzt wirklich, so, das meine ich mit irgendwie, ich war mir unsicher, ob er sozusagen die Figur dadurch bloßstellen will oder ob er bis zu einem gewissen Grad auch tatsächlich irgendwie so einen Punkt damit machen will. Also auch so eine Art, ob er sozusagen irgendwie zeigen will, guck mal, was Cancel Culture anstellen kann oder so. Und in dem Fall wäre das ja ein totaler Strohmann. Also sozusagen wenn das jetzt irgendwie exemplarisch sein sollte dafür, wie Cancel Culture irgendwie angeblich oder tatsächlich funktioniert, dann fände ich das irgendwie ganz seltsam, weil er ja das tatsächlich, also er ist ja, er wird zwar in den Träumen, wird er aktiv, aber er bleibt ja trotz dieser ganze Ruhm und wie er sich in den Träumen verhält, bleibt ja trotzdem passiv. Er kann ja nichts dafür. Und da habe ich mich schon gefragt, ob der Film sagen will, hier guck mal.
Ja.
das mal genauer hin. Die armen Männer.
Ja, ich glaube schon, dass es halt so eine Cancel-Culture-Kritik irgendwie sein möchte. Ja. Aber was du richtig gesagt hattest, finde ich, so, das hat mich dann einfach gestört. So, weil am Anfang fand ich das alles noch irgendwie so ganz, ganz witzig und clever vermischt so. Und dann kommt dieser Film an den Punkt, wo es halt nur um so Buzzwords geht. Dann fällt Jordan Peterson, der Name so, der ja immer irgendwie in so eine konservativ rechte Ecke dann auch geschoben wird, wo ich mir denke so, woher kommt, wieso? Und das hat jetzt überhaupt nichts in diesem Kontext zu tun so. Und dann dieses immer weiter irgendwie so draufhauen, ohne dass da wirklich jetzt auch mal mehr so geschaut wird, okay, was macht es mit den Leuten um ihn, was macht es mit ihm wirklich, außer dass er halt die ganze Zeit dasteht, seine Frau geht, seine Kinder gehen, alle verlassen ihn, er verliert seinen Job, so nach dem Motto, wird dann noch irgendwie, dann soll er noch irgendwie ein Buch über ihn geschrieben werden, das ist dann aber auch nicht so wie das, was er will. Und da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, so wie funktioniert es hier eigentlich? Und dann vielleicht auch meine Frage an euch, hättet ihr es besser gefunden, wenn man im Film eine Erklärung für dieses Traumszenario an sich gefunden hätte? Weil dieser Film lässt es ja relativ vage, so warum, wieso das jetzt in irgendeiner Form passiert. Hätte man aber vielleicht irgendwie dadurch besser auch auf Paul als Figur eingehen können, weil am Ende des Tages ist er halt einfach nur der arme Tropf, den das irgendwie trifft, der es so ein bisschen ausnutzt und dann passieren halt Sachen, die überhaupt nicht in seiner Kontrolle hängen und die ihn dann eigentlich komplett zerstören.
Ja, es ist eine Wechselwirkung ja auch, die da stattfindet, ne? Also sozusagen, dass sich durch diesen Traumruhm er persönlich auch eine Veränderung dadurch durchmacht. Dadurch macht auch sein Traumalter-Ego eine Veränderung durch und dann als so eine Art self-fulfilling prophecy gibt es dann ja auch tatsächlich im wirklichen Leben sozusagen noch eine Art Eskalationsspirale, so ein bisschen. Also es passiert dann ja später auch noch was, dass sozusagen dann die Leute um ihn herum wieder als Beweis dafür nehmen, guck mal, der ist wirklich so. Auch wenn es ein Unfall ist, ich möchte gar nicht zu das ist ein Spoiler, aber es ist kein richtiger Spoiler. Aber nee, eine Erklärung hätte ich nicht haben wollen.
Nee, ich hätte das, glaube ich, auch nicht ausformuliert haben wollen. Ich glaube, das hätte dem Film dann noch mehr geschadet, wenn dann so ein, weiß ich nicht, sowas an den Haaren herbeigezogen ist. Ja, ihr träumt alle davon, weil ihr, was weiß ich, um 7 Uhr aufgestanden seid. Keine Ahnung, was man da, wie man das erklären will. Ja, nee, ich glaube, dann wäre halt noch überdeutlicher gewesen, als er ja eh schon ist. Und diese ganze Cancel Culture Kritik, die ist ja auf ihn bezogen völlig haltlos. Also es kommt
genau,
ja so. Also
genau.
So.
Aber das eben, das ist die Frage, ist es der Punkt, den er machen will, sozusagen? Also ja, also was ja heftig wäre. Also, aber zusammengenommen mit dieser ganzen Social Media Kritik.
Die er ja offenbar, also Social Media hasst er ja.
Hasst er absolut, genau. Ja, ja. Also irgendwie ist es halt auch der totale Boomer-Film.
Er wird zu einem Boomer-Film?
Oder er genau, und Sick of Myself war das schon auch ein bisschen, finde ich. Und ja, also wenn das ist, was der Film sagen will am Ende, dann also ärgere ich mich zum einen, weil er die eigentlich wirklich ja sehr schöne Grundidee.
Ja, und sehr kreative Grundidee.
Die sehr kreative Grundidee. Also ich wüsste gerne, was aus dem Film zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn den Charlie Kaufman geschrieben hätte.
Mit dem wird er ja auch oft verglichen.
Genau,
ne?
ja. Genau, mit dem, also genau, Adaptation mit Nicolas Cage, genau. Hat er auch schon geschrieben, ne?
Ja.
Genau, also wenn so jemand diesen Stoff in die Hände bekommen hätte, dann hätte ich zumindest, wäre ich interessiert dran gewesen. Ja. Was das für ein Film geworden wäre.
Es wäre auf jeden Fall der ambivalentere Film geworden. Und es wäre der interessantere Film geworden und es wäre der clevere Film geworden. Cleverere.
Cleverere. Ja, am Ende habe ich auch so das Gefühl, ruht sich dieser Film sehr darauf aus, halt Nick Cage zu haben. Und einen Nick Cage zu haben, der sich ja auch mimisch, gestisch, körperlich hier sehr austobt. So. Und teilweise gibt's halt so Witze auf dem Niveau von einem Furzwitz und dann halt wieder so dieses unangenehme, aber ja, ich lache, weil ich gerade nicht weiß, was ich sonst irgendwie machen soll.
Also den einen Furzwitz, auf den du wahrscheinlich referierst, fand ich schon sehr unangenehm.
Ja, ja, das war schon. Das sind halt alles so Dinger, so wurde der auch, ich konnte es auch nicht so richtig greifen. So. Und ich fand es schade, weil ich hatte mich wirklich drauf gefreut. Glaube ich aber auch, weil halt so diese ganzen Charlie Kaufman-Referenzen irgendwie durch den Trailer, so hast du echt gedacht, so ja, das wäre ein geiler Kaufman-Film. So, mhm. Ne? Und dann, ja, ist es so ein...
Es ist ein Ruhmeisterfilm.
Ja. Ja.
Nicht ganz.
Der hat nochmal mehr Power.
Der hat mehr Power, ja, das stimmt. Ja, ich weiß nicht, also genau auch bei dieser Unschlüssigkeit, also ich irgendwie, also wenn der Film ihn nur bloßstellen will, dann ist es zynisch, wenn er ihn bemitleiden will, dann ist es halt irgendwie in Verbindung mit dieser ganzen Cancel Culture Sache lamoyant. Also, ich habe also irgendwie den Film immer wieder so gewendet und umgedreht und egal wo ich angekommen bin, ich mochte ihn nicht.
Ja, das ist ein Film, der ihn so ein bisschen unschlüssig zurücklässt, aber dadurch nicht an Interesse gewinnt. Ja, also er wird dadurch nicht interessant.
Er wird dadurch nicht interessanter, das stimmt.
Ja, es ist eigentlich auch eine Kunst.
Ist schon eine Kunst, ist nur die Frage, ob das die Kunst ist, die er irgendwie so haben wollte, ne? Ich meine Björn hat 4 Sterne in der Filmstadt gegeben.
Björn war sehr
begeistert. Björn war sehr begeistert.
Ja, der an meiner Stelle normalerweise hier sitzen würde, kleiner Disclaimer, und erklären würde, was er den Film
gesehen
hat.
Ja, das wäre natürlich dann auch nochmal interessant gewesen, mit jemandem zu reden, der diesen Film jetzt irgendwie doch mehr abgewinnen konnte. Und es ist komisch so. Ich hatte auch, ich weiß auch nicht, ob so die Erwartungen sind, die man halt in diesen Film damit reinbringt, die dann einfach nicht so wirklich getroffen werden. Ist jetzt für mich auch nicht so ein Film, wo ich sage, okay, vielleicht gucke ich den 2. Mal und dann gefällt er mir besser, weil hatte ich ja letztes Jahr mit gleich 2 Filmen so, also mit Beau Is Afraid und mit Skinamarink. So, das waren so 2 Filme, die ich beim ersten Mal gucken, wo ich hier gesagt habe, nee,
Schrott.
Nicht so mein, nicht mal Schrott. Also ich habe bei beiden Filmen auch schon die Kreativität und so und der Gedanke dahinter irgendwie, das habe ich alles erkennen können, aber gerade Skinamarink war für mich so ein Film, der ist beim 2. Mal, dadurch, dass ich auch mehr wusste, was auf mich zukommt, konnte ich den viel mehr wertschätzen und greifen und hier, wir haben es jetzt schon häufig genug gesagt, ich finde es irgendwann einfach sehr platt und plump und
ja, also natürlich, also die, wie ich auch schon gesagt habe, die Prämisse, die klingt einfach so gut. Es klingt einfach nach einem Film so und Nicolas Cage da nochmal, man hat einfach schon wahrscheinlich was vor Augen, wie das sich anfühlen soll und wie das werden soll, aber das...
Das ist so ein langweiliger Freddy Krüger auch, am Ende hat er ja tatsächlich einmal die Krallen, genau. So einen Krallenhandschuh an.
Ja, genau, ja, so ein langweiliger Nightmare on Elm Street einfach, so, der das alles unterläuft irgendwie. Stell dir vor, du träumst von dem langweiligsten Menschen der Welt, jede Nacht, immer wieder. So, das ist eigentlich eine geile Idee, aber leider verhaspelt er sich so ein bisschen in seiner Plattheit und auch in seinem Umgang mit dem Protagonisten. Also sehr schade.
Ja,
ich bin enttäuscht rausgegangen.
Ja, man hätte einfach auch, finde ich, noch ein bisschen mehr Traumszenarien mit reinpacken können. Gerade wenn sie dann irgendwie auch mal so ein bisschen mehr in diesen horrorartigen Bereich gehen oder so, um das irgendwie, weiß nicht, einfach so ein bisschen auch Sensationsgeilheit zu sagen, okay, zeigen wir Nick Cage so ein bisschen als Killer, Slasher, keine Ahnung was. So.
Ja, es gab dieses eine Bild aus einem Traum, wo Nicolas Cage so aus dem Dunkel gerannt kommt
Berserker
auf die Kamera zurennt und seine Arme so bewegt, so wie als hätte man ihn irgendwie auch aufgezogen, wie so eine, also das fand ich, das ist das, was vielleicht so für mich als Bild aus den Träumen bleibt, weil ich da wirklich für einen Moment
bin ich bei dir, die fand ich auch super creepy, die Sequenz, weil er auch so dieses so ein puppenhaftes Grinsen hat. Und du das, ist er das jetzt wirklich oder ist es irgendwie was, so das wirkte komplett nicht von dieser Welt und hatte gerade dadurch irgendwie so einen merkwürdigen Reiz.
Ja, ich hatte mich gefragt, ob der Film vielleicht ein bisschen effektiver gewesen wäre, wenn es nur eine Person gibt, die negativ von ihm träumt. Aber weiß ich auch nicht, weil dann hätte man das Thema vielleicht nochmal ein bisschen anders angehen können, aber er will natürlich auf einem anderen Punkt hinaus.
Er will
einen
Punkt machen, in dem Moment habe ich das Gefühl.
Und wenn es nur eine Person wäre, hätte er den Punkt nicht so gut machen können.
Ja. Dann hättest du ihn gar nicht machen können. Ja. Dann hättest du dieses ganze viraler Fame komplett rausnehmen müssen, weil dann wäre er keine Berühmtheit geworden. Nein,
also nur eine Person träumt negativ von ihm.
Ach so, meinst
nur
du?
Nur negativ.
So.
Diese Person träumt jede Nacht davon, wie sie von Nicolas Cage vergewaltigt wird und will das dann öffentlich machen. So, das hätte, also ich weiß nicht, ob er das in den Händen des Regisseurs anders geworden wäre, aber...
Ja, aber dann, das ist, glaube ich, schwierig. Deswegen, glaube ich, ist es ganz gut, wenn mehr und mehr Leute negativ von ihm träumen, weil... Wenn es dann am Ende nur eine Person ist, dann ist diese Figur angreifbarer. So nach dem, ja, das denkst du dir doch nur aus, du bist irgendwie neidisch oder so. Das hätte, glaube ich, nicht den gleichen Effekt, als wenn du jetzt sagst, okay, alle, die eben noch von ihm irgendwie geträumt haben, gesagt, ja, okay, dann läuft da halt irgend so ein biederer Lehrer durch meinen Traum, die dann anfangen, so, oh, der hat mich getötet, der hat mich...
Ja, aber vielleicht wäre dann diese Cancel-Culture-Kritik nicht so platt gewesen. Das hätte man vielleicht anders rübersehen können.
Aber das wollte er ja offenbar.
Ja, das wollte er. Genau, das wollte er. Also, ich rede gerade von...
Ja, ja, von dem möglicherweise besseren Film.
Von dem möglicherweise besseren Film, ja. ja.
Hätte Fahrradkette, ne? Jetzt haben wir den so... Ja, ich glaube, der lief ja auch auf dem Fantasy Filmfest jetzt oder mit Fantasy Filmfest Nights.
Das
oder
war
White Nights.
Ich weiß gar nicht, was das war.
Irgendwas.
Nicht.
White Nights, glaube ich.
White Nights, ja, da lief er, ja.
Und, aber da habe ich tatsächlich auch nicht mitbekommen, wie der so angekommen ist oder nicht.
Also wenn
ich glaube,
so,
viele werden den gucken halt auch wegen Cage.
Ja,
ne?
Ja, klar. Also wenn ich so ein bisschen in meinen Letterbox reingucke, dann ist es schon durchwachsen, würde ich sagen. Also, es gibt Leute, die den mögen und es gibt auch Leute, die den hassen.
Ja.
Ja, was nach einem interessanten Film klingt.
Eigentlich schon, also wenn die Meinungen dann immer so weit auseinandergehen, ist es ja auch spannend so in der Diskussion dann so, ne, zu sagen, okay, was fandst du denn jetzt so geil? Warum funktioniert das da so für dich?
Ja, aber ich habe das Gefühl, dass wir drei weder auf der einen noch auf der anderen Seite sind.
Ja,
Sitzen so ein bisschen wie der Film zwischen den Stühlen.
Ein bisschen indifferent auch zwischen den Stühlen, ja, genau. Ja.
Also ich komme jetzt einfach mal zum Fazit vom Film. Ja, ich mach jetzt einen Punkt. ich habe lange überlegt, ob ich 2 Sterne oder 2,5 Sterne gebe. Ich bin dann bei 2,5 gelandet, weil ich dann doch die erste Stunde zu gut fand, weil sie mir dann doch sehr gefallen hat. Aber es wäre auch man kann auch ruigen Gewissens 2 Sterne geben. Man kann vielleicht auch 3 Sterne geben, je nachdem, wenn man die erste Hälfte richtig geil fand. Ne? Aber ich bin bei 2,5 Sternen.
Ja, ich war ursprünglich auch bei 2,5 Sternen. Das muss ich vielleicht in meinem Letterbox nochmal nach unten korrigieren. also für mich ist es ein Film, der auch wirklich massiv verloren hat.
Ja.
Also je mehr Zeit sozusagen vergangen ist, desto mehr habe ich, glaube ich, vergessen, was ich an dem Film anfangs vielleicht noch ganz gut fand oder irgendwie interessant fand, abseits der Prämisse selbst. Und was ich danach, also aber dafür wusste ich sehr genau, was ich an dem Film nicht mochte. Und deswegen, also ich glaube, ich werde ihn auf 2 runterwerten.
Ja. Ich glaube, das ist halt auch dieses Phänomen, wenn ein Film geil anfängt und dann halt abfällt.
Und auch so deutlich abfällt.
Ich würde auch nicht geil sagen, tatsächlich, dafür ist es mir auch stilistisch ein bisschen zu trüb.
Dass du am Anfang, also ich habe am Anfang auch viel gelacht. Ich würde auch nur 2 von 5 Sternen geben. Einfach weil gerade dieser Film hat wirklich so diesen einen Punkt, so allein schon diese ganze Storyline mit dieser Assistentin. Da war ich schon so, ja, ich verstehe es, aber der Film geht mir damit irgendwie nicht feinfühlig genug um, weil wir erleben ihn als einen Ehemann, einen Vater von 2 Töchtern und dann sitzt er da irgendwie so und ja, natürlich ist da irgendwo der Reiz, so ich bin Fame und berühmt und geil und toll und hier ist so eine sehr, sehr junge Dame, die irgendwie an mir interessiert ist, aber der Film macht da auch irgendwie nichts mehr draus, außer halt einen Furzwitz.
Ja.
Und da hatte ich dann auch irgendwie so gedacht, so okay, es gibt halt auch Filme, die fangen irgendwie blöde an und werden irgendwie immer besser und besser und die hast du dann noch mehr in Erinnerung. Hier gebe ich Michael vollkommen recht, so ein Glück haben wir den Podcast jetzt frühzeitig aufgenommen, weil sonst, ich hätte schon wieder vergessen, so was so die einzelnen Punkte waren.
Ich muss das auch nachlesen, ehrlich gesagt.
Ja.
Gerade dieses Sketch großartige Bit mit dem, wo er dann sozusagen, er will sein Buch pitchen, die wollen ihn zum Werbespot-Star machen und so mit Michael Cera, das hatte ich fast vergessen, obwohl Michael Cera in der Szene ist. So normalerweise kann ich mich immer an Michael Cera erinnern.
Ja, aber selbst Michael Cera ist nicht jetzt dolle in diesem Film so, ne? Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Da bin ich tatsächlich mehr gespannt auf den nächsten Nick Cage.
Longlegs,
wie der heißt, von Oz Perkins.
Oh, ja.
Dem Sohnemann von Norman Bates.
Yes.
Weil da spielt ja auch hier diese Micah Monroe mit aus It Follows.
Super.
Und da habe ich mir zumindest auch schon von jemandem sagen lassen, dass der zum Verleiher oder Agenturteam da gehört, die meinten, oh, das wird interessant, wie wir den am besten vermarkten, weil der soll wohl ziemlich heftig sein.
Weißt du, worum es geht? Willst du mal kurz Einblick geben?
Ich glaube, also so viel weiß man gar nicht, außer ich glaube, Micah Monroe spielt eine junge FBI-Agentin und es geht um einen Serienkiller, der halt irgendwie sein Unwesen treibt und es hat auch irgendwie so mit okkulten Sachen irgendwie
und
was
zu tun. Und der Serienkiller ist Nicolas Cage.
Und was ich halt so gehört habe, das soll wohl ganz schön an die Materie gehen, das soll wohl echt auch verdammt brutal sein. Und ich muss sagen, ich finde allein jetzt so die Kampagne, die jetzt ja so langsam so losgeht, jetzt gab es ja so die ersten Poster und diesen ersten Teaser auch, so der eigentlich noch gar nichts sagt, aber der schon eine gute Atmosphäre, finde ich, aufgebaut hat, wo ich mir denke, ja, schon geil. So, also ich hätte echt Bock, mal wieder so einen guten Serienkiller-Film zu haben. Weil, ich weiß nicht, wann war der letzte gute Serienkiller im Film irgendwie unterwegs?
Erwischte mich jetzt aber auf dem.
Ja, na, siehst du, also das ist halt so, und ich meine, man hat ja damals so hier The Snowman mit Fassbender und so, da hat man ja irgendwie nochmal versucht. Ja, genau, ne? Das ist halt hart in die Hose gegangen.
The House, Alter. The Jack Build, naja.
Ja, den finde ich ja grandios.
Den habe ich nicht gesehen. So.
Weil
Lars von Trier traue ich mich aber auch immer nicht so, weil.
Der ist lustig.
Der macht auch echt viel Spaß, ja.
Ja? Okay, ja. Muss ich
irgendwann macht er keinen Spaß mehr.
Ja,
aber
das glaube ich.
den fand ich grandios. Das ist ein guter. Du mochtest ihn nicht.
Ich bin doch tatsächlich, also zwiegespalten am Ende, aber ich fand ihn schon sehr interessant.
Ist auf jeden Fall ein Brett. Der haut auf jeden Fall rein.
Also ich glaube, ich glaube, ich war für Lars von Trier-Verhältnisse war ich ein bisschen enttäuscht. Damals, ich bin extra für den Film nach Polen gefahren auf ein Filmfestival, um ihn möglichst früh zu sehen und war dann so ein kleines bisschen ernüchtert, habe ihn aber seitdem auch noch ein bis zwei weitere Male gesehen und habe da schon ganz viel, also da schon ganz viel drin gesehen.
Den müsste ich mal wieder sehen.
Zwiespältig am Ende trotzdem. Ja.
Aber den würde ich sagen, den das, ja, der ja, gut, ist
aber
grandios.
Aber der ist jetzt auch schon ein bisschen her, oder? Ja,
sechs Jahre.
Fast sechs Jahre.
Gut, aber ich meine, mittlerweile ist dieses Genre, glaube ich, auch mehr in den Serienbereich gerutscht. Und
aber gab es nicht so einen asiatischen Schwarz-Weiß?
Ja, Limbo.
Oh, Limbo.
Ja,
okay,
Limbo,
ja,
der ist fantastisch.
Ja.
Den habe ich nicht gesehen, aber.
Oh, den solltest du, der ist super.
Der ist vor allen Dingen auch visuell, also dafür, dass es ein Schwarz-Weiß-Film ist, hat der so eine Tragkraft auch durch die Bilder und diese Stadt, die irgendwie so voller Dreck ist und alles so schmutzig und den fand ich auch.
Aber ist auch ein Serienkillerfilm.
Das ist auch ein Serienkillerfilm, genau wie der letzte Film des Regisseurs Soi Chang, der letztes Jahr auf der Berlinale lief, Mad Fate. Völlig anderer Film, aber auch super. Also doch.
Okay, ja, den steht auf der Liste.
Muss mal nach Hongkong gucken.
Ja, gut, Asien ja sowieso ein bisschen mehr noch. Ne? Ja. Also das, da gibt es ja doch.
Hat denn dieser Longlegs schon einen Kinostart?
Ich glaube noch nicht. Okay. Also zumindest glaube ich nicht bei uns.
Deutschen auf jeden Fall nicht.
Also Deutschen noch nicht. Ich weiß aber auch gar nicht, wann der in den USA starten soll. Ich glaube, das könnte vielleicht so der nächste große. Da ist aber natürlich auch die Frage, wie viel wirst du da von einem Nick Cage zu Gesicht bekommen, wenn du halt sagst, du hast eine junge Agentin, die diesen Killer jagt und Ja. Siehst du den Killer vielleicht immer nur so total verdeckt und ganz zum Schluss kriegst du da mal ein bisschen was von Nick Cage zu Gesicht.
Mhm. Ja, die Hauptrolle spielt er ja wohl nicht. Aber natürlich wird er jetzt schon so ein bisschen über ihn vermarktet, was ja auch clever ist.
Ja, na klar. Hat ja auch Sinn so, weil ich meine, Micah Monroe ist jetzt auch, glaube ich, mehr so für unser cineastisches Ohr, was, wo du, oh, ja, kenn ich, ja, finde ich gut.
Ja. Es gab übrigens noch Blackphone. Serienkillerfilm.
Ja, doch, ja. Ja. Den mochte ich auch.
Ja, den mochte ich, fand ich auch nicht schlecht.
Mhm. Ja.
Ja, wenn man drüber nachdenkt, finden wir wahrscheinlich welche. Aber ja, es wird mal wieder Zeit für den Banger. Für den Serienkiller-Banger.
Ja, ich glaube auch nicht, ich weiß nicht, ob das Longlegs dann sein wird. Oder
ich weiß nicht, ob er von Oz Perkins kommt. Ja. Ich lasse mich auch gerne von Gegner überzeugen.
Aber man weiß nie. Auf einmal hauen diese Dinger rein. Mhm. Ich sag nur Ironclaw. Ne? Auf einmal ist
ja,
das
stimmt.
Boom.
Ja, mhm. Boah, ja, der war auch echt.
Ja. Gut.
Gut.
Sind wir am Ende.
Ja.
Ich bedanke mich bei dir, Sebastian.
Immer wieder gerne.
Auch bei dir, Michael. Es war ein sehr schöner Einstand.
Danke. Mich hat's auch sehr gefreut. Danke für die Einladung und
gerne wieder.
Das nächste Mal.
Ja, gerne wieder. Und mein größter Dank gilt den Zuhörern und Zuhörerinnen. Ihr könnt uns bei Spotify bewerten. Bei Spotify könnt ihr auch Kommentare schreiben. Yes. Und wir lesen sie jetzt auch.
Jetzt lesen wir sie auch.
Und bei Apple. Music wahrscheinlich, oder wie heißt es? Keine Ahnung.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Ich glaube, man kann nicht überall bewerten. Also deswegen ist, ich glaube, nur bei den beiden kann man bewerten. Und
bei Spotify kann man Kommentare schreiben.
Genau. Ja. Und sich auf nächste Woche freuen, weil da reden wir über Ghostbusters.
Ghostbusters.
Bin ich gespannt.
Ja?
Mal gucken. Ich bin skeptisch, aber ehrlich gesagt.
Paul Rudd.
Ja, Paul Rudd liebe ich ja. Paul Rudd liebe ich ja, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja. Und den letzten jetzt hier, wie hieß der bei uns? Afterlife, Legacy, keine Ahnung.
Legacy, oder?
Ja, hier hieß er Legacy im Original.
Stimmt,
Afterlife.
Original, ja. Das finde ich auch immer so geil. Und da bin ich gespannt.
Jo, sehr schön. Dann freut euch auch darauf. Und bis zum nächsten Mal.